Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, als Predigttext lesen wir miteinander aus dem Johannesevangelium die ersten Verse, nämlich Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Johannes 1, 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Liebe Geschwister, der alte Theologieprofessor Adolf Schlatter wurde einmal gefragt, was hat denn der christliche Glaube Neues gegenüber allen Religionen und philosophischen Systemen? Es wäre jetzt spannend, wenn wir uns mal darüber unterhalten würden, was er wohl gemeint hat auf diese Frage. Seine Antwort bestand aus einem einzigen Wort: Christus. Ganz einfach. Christus. Das will uns auch Weihnachten jedes Jahr aufs Neue deutlich machen. Das Wesentliche am christlichen Glauben ist Christus. Nicht irgendwelchen Dogmen, irgendwelche Lehrsätze, irgendwelche Ämter und Einrichtungen. Da mag vieles dazugehören und seine Berechtigung haben. Aber das Entscheidende ist Jesus. Und es kann zur tragischen Fehlentwicklung kommen, dass ein Mensch, eine Gemeinde oder auch eine ganze Kirche voller Christentum ist. Und doch ohne Christus. Wir werden im neuen Jahr ja im Bibelgesprächskreis bei den 7-Cent-Schreiben auch zur Gemeinde in Laodicea kommen. Das unheimliche Drama dieser Gemeinde wird an einem Vers deutlich, den wir eigentlich vorwiegend positiv in Erinnerung haben. Vers 3, Kapitel 3, Offenbarung, Vers 20. Da sagt Jesus: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir nehmen diesen Vers meistens als Einladung zum Glauben, dass Jesus vor der Tür steht, und so ist er durchaus auch gut angewandt. Aber im Zusammenhang hat er eine höchst dramatische Bedeutung. Denn die Frage ist, wem sagt Jesus, dass siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an? Er sagt es ja nicht irgendwelchen Heiden, irgendwelchen Fremden. Er sagt es der Gemeinde in Laodicea, seiner Gemeinde, einer christlichen Gemeinde. Ich stehe vor der Tür. Aber liebe Geschwister, um Himmels Willen, was heißt das denn, wenn Jesus sagt, ich stehe vor der Tür? Das heißt, er ist draußen. Draußen. Ungeheuerlich, dass es so etwas geben kann, eine christliche Gemeinde, bei der Jesus draußen vor der Tür steht. Und erst wieder anklopfen muss, dass man ihn einlässt. Ich befürchte, liebe Geschwister, dass es das viel öfter gibt, als wir denken. Christliche Gemeinden, bei denen Jesus draußen steht. Ich befürchte, dass es das auch viel öfter gibt, als wir denken, Menschen, die sich Christen nennen und bei denen Jesus draußen steht. Es ist deshalb nötig, dass wir auch selber immer wieder mit ganzem Ernst bedenken, Jesus, bist du wirklich bei mir? Oder trage ich nur deinen Namen, aber du selbst wohnst gar nicht in mir? Ich bin gar nicht wirklich dein Eigentum. Dass wir doch keiner frommen Selbsttäuschung erliegen, sondern wirklich Christus haben in uns. Denn wer die Tür auftut, das sagt dann Offenbarung 3,20 allerdings ganz positiv und ganz klar, bei dem wird er eingehen und Gemeinschaft mit ihm haben, Tischgemeinschaft. Elberfelder übersetzt, ich werde mit ihm essen und er mit mir. Liebe Geschwister, dass doch auch dieser Gottesdienst dazu hilft, dass wir in unserem Leben mit Jesus ganz gewiss sind oder werden. Alles steht und fällt mit Jesus. Denn christlicher Glaube ist kein politisches System und auch kein soziales Programm. Christlicher Glaube ist keine Philosophie und keine Ideologie. Christlicher Glaube ist keine Weltanschauung oder Religion. Christlicher Glaube ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Jesus selbst ist der Grund, der Inhalt und das Ziel des christlichen Glaubens. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Deshalb steht und fällt alles im christlichen Glauben mit der Frage, wer ist dieses Kind in der Krippe? Wer ist der, der da an Weihnachten im Stall von Bethlehem geboren wurde? Und in den ersten Versen des Johannesevangeliums gibt uns der Evangelist auf diese Frage eine klare Antwort. Und ich werde mich bei der Predigt auf das, was zu diesem Thema nun unmittelbar spricht, begrenzen. Da steckt natürlich in diesen 14 Versen noch viel mehr drin. Aber es geht um diese eine Frage heute, wer ist dieser Jesus? Als erstes sagt Johannes, Jesus ist das ewige Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang, das meint nicht nur den Beginn der Schöpfung. Das meint die Zeit, hinter die man nicht mehr weiter zurückdenken kann. An diesem Anfang, sagt die Bibel, bevor alles Vorstellbare war, da war schon das Wort. Das deckt sich mit den ersten Worten der Heiligen Schrift, 1. Mose 1, 1 und 3. Am Anfang, Johannes fängt genauso an wie die Bibel überhaupt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und sprach. Das war der Anfang, er sprach. Am Anfang, sehen wir also, war das machtvolle, schöpferische Wort Gottes, das dem gebietet, was nicht ist. Gegen dieses Zeugnis der Heiligen Schrift kam schon von berühmter Stelle Widerspruch. Belesene Menschen wissen das vielleicht. Goethe lässt in seiner berühmten Studierzimmerszene den Faust über diese Aussage der Bibel nachsinnen. Vom Johannesevangelium, Anfang war das Wort. Und er widerspricht, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Und dann nimmt Faust dreimal einen Anlauf, sein erster Versuch. Am Anfang war der Sinn, aber das befriedigt ihn nicht. Er versucht es nochmal, das Wort Gottes zu verbessern. Am Anfang war die Kraft. Und schließlich sieht er, auch das greift zu kurz. Und dann formuliert er, am Anfang war die Tat. Mit all diesen Gedanken greift der hochgelehrte Goethe allerdings weit hinter die Erkenntnis der Bibel zurück, bleibt dahinter zurück. Dabei war er auf der richtigen Spur. Das bloßes Gerede am Anfang nicht alles gewesen sein kann. Mit diesem Einwand hat er durchaus recht. Nur hatte Goethe eine völlig mangelhafte Vorstellung vom Wort Gottes. Gottes Wort ist nie Gerede. Der hebräische Begriff Dabar, der Wort heißt, heißt zugleich auch Ereignis, Tat, Geschehen. Und das ist in der Bibel nicht von ungefähr. Sondern in diesem hebräischen Begriff steckt von Anfang an eben die Tatsache drin, Gottes Wort ist immer schon Kraft, ist immer schon Geschehen, ist immer schon Tat. Als solches machtvolles Geschehen geschah Gottes Wort am Anfang und erschuf. Wenn wir übrigens bedenken, liebe Geschwister, dass im Wort ja Information enthalten und weitergegeben wird, dann nähern wir uns auch dem Stand heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis. Dann könnten wir einen kleinen Teilaspekt dieses Satzes, dieser Aussage, am Anfang war das Wort auch wiedergeben mit, am Anfang war die Information. Wort vermittelt Information. Und unsere ganze Schöpfung ist von einer unvorstellbar gigantischen Menge an Information durchdrungen und von dieser Information getragen. Woher wissen die unzähligen Sterne am Himmel, auf welchen Bahnen sie sich zu bewegen haben? Es ist eine riesige Menge physikalischer und mathematischer Information, die die Sterne auf ihren Bahnen hält. Woher weiß die Beutelmeise zum Beispiel, ein kleines aus der Natur, wie sie ihr ungeheuer kunstvolles Nest zu bauen hat. Ich hatte eigentlich ein paar Bilder dabei, aber die Technik streikt heute Morgen in der Eile. Die hat ein wunderschönes, geflochtenes Nest, so ähnlich wie die Webervögel in Afrika. Woher weiß sie, wie sie das zu bauen hat? Das hat ihr niemand beigebracht, das lernt sie nicht. Das ist die Information in ihrem Erbgut, die Gott ihr von Anfang der Schöpfung an mit auf den Weg gegeben hat. Allein aufgrund dieser Information kann unser ganzes Universum bestehen. Aber wie kam die Information in die Schöpfung? Durch das Wort. Durch das machtvoll schaffende Wort Gottes. Und Vers 3 betont, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Es ist nichts, rein gar nichts, weder auf dieser Erde noch im Himmel noch sonst irgendwo im Universum, das sein Dasein nicht allein und ganz und gar diesem Wort Gottes verdankt. Kein Mensch, kein Tier, kein Engel, kein Staub, kein Stein, kein Stern, nichts, gar nichts. Alles durch das Wort, nicht eines, das nicht durch das Wort ist. Und nun sagt Johannes, dieses Wort war von jeher, schon vor Beginn der Schöpfung, bei Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Aber mit dieser Aussage stehen die beiden einfach noch unverbunden nebeneinander. Da ist die Beziehung zwischen diesen beiden noch nicht klar, nur eine Nähe ist ausgesagt. Aber dann kommt der Johannes mit dem nächsten Halbsatz zur entscheidenden Feststellung zum Thema überhaupt. Und wenn wir vom Wort Gottes reden, liebe Geschwister, müssen wir immer, immer, unbedingt immer vor Augen haben, was Johannes jetzt sagt. Und das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Die beiden sind eins. Die beiden sind identisch, Gott und sein Wort. Gott war das Wort. Deshalb kann man Gott auch in der Theologie und in seinem und im geistlichen Leben niemals von seinem Wort trennen. Deshalb richtet sich jede Kritik am Wort Gottes immer auch unmittelbar gegen Gott selbst. Und deshalb ist jeder leichtfertige Umgang mit Gottes Wort zugleich ein leichtfertiger Umgang mit Gott. Ich will es an einem Beispiel zeigen. Dieser Tage hat der Benjamin zu Hause Gurken gehobelt für den Salat. Auf einmal schreit er auf, die Gurke war zu Ende und der Finger war dabei. Es waren nur 2 Millimeter vom Fingerspitzchen. Warum schreit der Kerl? War doch nur sein Finger. Ja. Aber der ganze Kerl schreit, dem ganzen Kerl tut's weh, weil dieser Finger, auch wenn es nur die letzten 2 Millimeter seiner Fingerkuppe waren, eben zu ihm gehören. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Man kann nicht ein einziges Wort, nicht ein Jota aus dem Wort Gottes wegnehmen und sagen, es ist ja nicht Gott. So kommen heute die Theologen, die kommen und sagen, wir müssen den Kern des Evangeliums Christus, die Mitte der Schrift, und der Rest ist nicht so wichtig. Nein, es ist alles wichtig, bis auf die letzten 2 Millimeter an der Fingerkuppe. Alles gehört dazu und überall, wo ich Kritik ansetze, übe ich Kritik nicht an irgendwas, was am Rande ist, was nicht wirklich wichtig ist, sondern immer am Ganzen selber. Weil Gottes Wort mit Gott selbst identisch ist, deshalb ist die Bibel das Buch, in der uns dieses Wort begegnet, Heilige Schrift. Es ist wichtig, uns auch vor Augen zu stellen, dieser Begriff, diese Bezeichnung Heilige Schrift ist ja keine Erfindung der Kirche, welcher auch immer, sondern Gottes Wort selber bezeichnet sich so. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 15 an Timotheus, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, in der in Jesus Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort, das hier im Griechischen steht für heilig, heißt nicht Hagios, was die Heiligen meint, das Ausgesonderte für Gott, sondern das bezeichnet die Qualität des Heiligen. Etwa wie den Tempel, der heißt Hieron und hier steht Hieros, also fast der gleiche Begriff. Also es geht um ein Heiligtum bei den Heiligen Schriften. Der Tempel ist heilig, weil da die Bundeslade steht, das Sinnbild für den Wohnort Gottes. Die Schrift ist nicht weniger heilig, denn sie ist ja Trägerin des Wortes Gottes an uns. Weil Gott selbst uns in seinem Wort begegnet, weil dieses Wort von Gott eingegeben ist, weil Gott selbst das Wort ist. Und wer deshalb ein Wort davon angreift, greift immer und unvermeidlich Gott selbst an. Deshalb ist jede Form jeder Form von Bibelkritik immer mit aller Kraft entgegenzutreten, weil jede Form von Bibelkritik immer zugleich Kritik an Gott selber ist. Man kann Gott und sein Wort, man kann Christus und die Schrift nicht trennen. Das Wort ist Gott und Gott ist das Wort. Und dieses Wort kommt an Weihnachten zu uns. Dieses Wort wird Mensch im Stall von Bethlehem. Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich habe es nach Luther zitiert. Wenn wir das Wort eingeboren hören, dann haben wir von unserem menschlichen Denken ja ein Problem. Denn wenn eine Geburt geschieht, dann muss vorher einer da sein, der gebärt. Und dann kommt zeitlich danach derjenige, der geboren wird. Dann müsste es also eine Zeit gegeben haben, in der es nur den Vater gab, aber nicht den Sohn Jesus Christus. Aber das ist menschliche Logik, das ist nicht Botschaft der Bibel. Und deshalb beginnt Johannes mit dem Wort am Anfang. Das will das Wort eingeboren nicht sagen. Das Wort eingeboren will uns zwei Dinge sagen. Jesus ist seinem Wesen nach geboren, nicht geschaffen, also identisch mit dem Vater. Und er ist der einzig Geborene, der einzige dieses Wesens. Also die Einmaligkeit Jesu und die Übereinstimmung seines Wesens mit dem Vater will dieses Wort sagen, aber keine zeitliche Reihenfolge. Am Anfang. Von Anfang an war das Wort da. Es gab keine Zeit, in der es nur den Vater gab und nicht den Sohn. Sehen wir auch in Hebräer 7, Vers 3, da ist von Jesus und Melchisedek die Rede. Melchisedek wird mit Jesus verglichen und es wird über ihn gesagt, er war ohne Vater und ohne Mutter, hat weder Anfang, keinen Anfang, war also immer schon da und kein Ende des Lebens und gleicht darin dem Sohn Gottes. Über diese Einheit noch ein Vers aus dem Alten Testament, den wir als Schriftlesung gehört haben und der zu den häufigst zitierten Versen des Alten Testaments an Weihnachten gehört, Jesaja 9, 1 und 5. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und jetzt kommt ein Wörtlein, über das wir ganz leicht hinweg hören und lesen. Und er heißt, kommt eine ganze Reihe von Benennungen und eine drunter, ewig Vater. Ewig Vater. Das Kind in der Krippe ist der ewige Vater. Und das wurde schon 800 Jahre vor der Geburt dieses Kindes durch den Propheten Jesaja vorhergesagt. Das Kind in der Krippe ist der ewige Vater, der Mensch wird. Von seiner Liebe zu uns getrieben. Damit wir Leben haben, denn damit kommen wir zum zweiten Punkt. In ihm war das Leben, sagt Johannes weiter. Weil Jesus der wahre Gott ist, deshalb ist er das Leben. Johannes 5, Vers 39, da Jesus zu den Juden, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Jesus bestätigt den Juden, ja, in den heiligen Schriften, im Wort Gottes ist Leben. Denn dieses Wort zeugt von Jesus. Aber er muss den Juden sagen, nur ihr hört dieses Zeugnis der Schrift nicht. Ihr wollt nicht an mich glauben. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Und deshalb habt ihr das Leben nicht. Deshalb bleibt es in eurem Leben dunkel. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es gibt Situationen, da ist der Hunger nach Leben und Licht besonders groß. Und da scheint dieses Licht auch in ganz besonderer Weise in die tiefste Finsternis. So eine Situation war der Heiligabend 1942. Im Kessel von Stalingrad harrte der Rest der 6. Armee aus. Wir wissen ja alle von dieser ganzen dramatischen Situation. Seit dem 22. November war die 6. Armee von der Roten Armee eingekesselt, vollständig und von allen Nachschubwegen abgeschnitten. Fast 250.000 deutsche Soldaten waren dort eingeschlossen worden. Viele von ihnen waren schon gefallen. Es herrschte eisige Kälte bei minus 40 Grad. Und in dieser eisigen Kälte bestand die Tagesration aus zwei Scheiben Brot, ein bisschen Tee und manchmal eine dünne Suppe. Und in dieser verzweifelten Lage, eingeschlossen vom Feind, sollten die Soldaten Weihnachten feiern. Unter ihnen war der Oberarzt und evangelische Pfarrer Dr. Kurt Räuber. Der hat an diesem heiligen Abend überlegt, wie kann ich meinen Kameraden in dieser trostlosen Situation ein bisschen Hoffnung vermitteln, wo alles so dunkel ist, ein bisschen vom Licht des Evangeliums aufleuchten lassen. Und er war nicht nur Mediziner und Theologe, er war auch ein hochbegabter Maler. Und sein Name, was er hatte, eine Russlandkarte der deutschen Wehrmacht, 90 x 1,30 Meter, und begann mit Kohle auf der Rückseite zu zeichnen. In seinen Aufzeichnungen schreibt er, diese Aufzeichnungen kamen noch mit einer Maschine, dann samt dem Bild raus, er selber wurde gefangen genommen und kam um. Aber in diesen erhalten gebliebenen Aufzeichnungen schreibt er, was ihn bewegte in diesen Momenten. Mir kamen die Worte aus dem Johannesevangelium: Licht, Leben, Liebe. Was soll ich dazu noch sagen, wenn man unsere Lage bedenkt, in der Dunkelheit von Tod und Hass umgeben und unsere Sehnsucht nach Licht, Leben und Liebe, die so unendlich groß ist in jedem von uns. Und so malte er, getrieben von dieser Sehnsucht nach Licht, nach Leben, nach Liebe und nach Geborgenheit. Und als er fertig war und am Abend die Weihnachtstür öffnete, eine schlichte Lattentür zum Bunker, die Kameraden eintraten, da standen sie wie gebannt, andächtig untergriffen, schweigend vor dem Bild an der Lehmwand, unter dem nur ein schlichter Holzscheit brannte. Das Bild habe ich nicht dabei, vielleicht haben Technik, die streikt, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Die sogenannte Madonna von Stalingrad hat aber mit einer katholischen Madonna nichts zu tun, sondern im Bild der Mutter, die ihr Kind mit dem weiten Mantel vollständig umhüllt, es mit dem Arm völlig einschließt und sich mit liebevollem Blick dem Kind zuwendet. Ein Bild der Geborgenheit gemalt. Mitten in dieser Trostlosigkeit, in diesem Ausgeliefertsein an die eisigen Kräfte der Natur, an die Übermacht des Feindes, ein Bild der Geborgenheit. Ein Bild für die Liebe des himmlischen Vaters zu seinem Kind. Ein Bild dafür, dass das Licht Jesu leuchtet, auch in der tiefsten Finsternis, im Kessel von Stalingrad. Dass Jesus das Leben ist, auch im Kessel des Todes. Dass die Liebe Gottes uns umgibt, mitten in der eisigen Kälte des russischen Winters. Ob dieses Bild nur Ausdruck seiner Hoffnung war, seiner Sehnsucht oder auch Ausdruck seines Glaubens, dass er wusste, das gilt auch mir, oder ob er es nur hoffte, das weiß ich nicht. Wichtig ist, dass es doch bei uns nicht nur der Ausdruck von Sehnsucht, sondern von Glauben und Gewissheit ist. Dass wir wissen, wir sind so vom Herrn Jesus geborgen, getragen, umgeben. Denn, und das ist der letzte Gedanke der Predigt, wir dürfen diese Gewissheit haben. Da sagt Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das Recht, im Griechischen steht da ein Wort, das bedeutet Vollmacht, Autorität. Das heißt, es ist gewissermaßen, ich bin kein Jurist und bringe es jetzt wahrscheinlich nicht ganz hundertprozentig auf den Punkt, aber das ist nicht nur ein einklagbarer Rechtsanspruch, den ich habe und einfordern kann, sondern das ist bereits ein zugesprochener Titel, gegen den es gar keine Einspruchmöglichkeit mehr gibt. Es ist eine juristische Tatsache, ein Fakt, das mir bereits zugeeignet ist. Das ist ein rechtskräftiges Urteil Gottes über mein Leben. In dem Moment, wo ein Mensch Jesus aufnimmt, so wie es da wörtlich dasteht, die Tür öffnet, ihn einlässt und sagt, ja Herr, ich will, dass du mein Herr und Heiland bist. In dem Moment ergeht das gültige Urteil Gottes, du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Kann dir niemand nehmen. Es gilt. In Zeit und Ewigkeit. Psalm 36, Vers 10 sagt, bei dir ist die Quelle des Lebens. Liebe Geschwister, und wenn wir Jesus aufgenommen, eingeladen haben, dann haben wir das Recht, an diese Quelle des Lebens angeschlossen zu sein. Und dann können wir beten, wie Johann Gottfried Herrmann in einem bekannten Liedvers. Dieser Vers liegt seit 30 Jahren in einer meiner Bibeln, in meiner alten, die ich vor 30 Jahren hatte, und immer wieder gibt er mir Trost und Kraft. Wahrscheinlich kennen Sie es auch. Er greift auf diesen Psalm zurück, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und dann heißt es im fünften Vers, wie wohl ist mir, wenn mein Gemüte hinauf zu dieser Quelle steigt, von welcher sich ein Strom der Güte zu mir durch alle Zeiten neigt, da jeder Tag mir Zeugnis gibt, Gott hat mich je und je geliebt. Was gibt's Größeres, als das zu wissen, an dieser Quelle angeschlossen zu sein? Amen.